Von Nägeln durchbohrt, erzählt mir dein Leib, wie du am Kreuz starbst für mich. Geschunden für mich, aus Liebe zu mir, mit Schmerzen, die schreien, du liebst mich. Und wenn wir einmal vor dir stehen, wenn wir deine Narben sehen, werden sie es immer sagen, Wunder deiner Liebe, ich bekenne dir, für immer will ich dir folgen, mein Herr, ich will immer nur dir gehören. Für immer will ich dir folgen, mein Herr, für immer nur dir gehören.
Von Nägel durchbohrt, erzählt mir dein Leib, wie du am Kreuz starbst für mich. Geschunden für mich, aus Liebe zu mir, mit Schmerzen dir schein, du liebst mich.
Und wenn wir einmal vor dir stehen, wenn wir deine Narben sehen, werden sie es immer sagen, Wunder deiner Liebe, ich bekenne dir, immer will ich dir folgen, mein Herr, für immer nur dir gehören. Für immer will ich dir folgen, mein Herr, für immer nur dir gehören, dir
Zuerst möchte ich mich bedanken für die Kindergeschichte, für die Kinder, für dieses Geschenk heute Morgen. Ich denke, es ist zum Ausdruck gekommen, ja, dass Gott so seine Liebe uns einfach bewusst macht, auch im Rahmen des Gottesdienstes. Die Kinder lieben uns, wir lieben sie, wir können ihnen etwas mitgeben. Wir können sie auf den liebenden Gott hinweisen, wir haben das auch gerade im Lied gehört. Gott ist wirklich Liebe und Gott möchte, dass diese Liebe auch in unserem Herzen weiterhin brennt und weiterhin lebt. Und ich möchte mit euch heute Morgen in der Predigt das Thema der Liebe und der Ehe mit euch beleuchten von der Heiligen Schrift. Die Ehe ist ein ganz großes Geschenk, die Gott uns gegeben hat. Ein ganz besonderes Geschenk, ein Geschenk, das so spannend ist, so aufregend ist und auch zerbrechlich ist. Und Gott hat einen Plan für uns Menschen. Ich möchte mit euch heute diesen Plan von der Bibel etwas ergründen. Diesen Plan der Ehe, der Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Ehe von Gott im Paradies gestiftet, das liegt schon lange zurück, das wissen wir, es liegt schon Jahrtausende zurück. Da hat Gott zwei Menschen geschaffen, Adam und Eva. Und ich möchte mit euch das einmal von der Bibel her lesen. Ich lade euch ein, mit mir das erste Mosebuch aufzuschlagen, Kapitel 2, die Verse 7 und 18. 1. Mose 2, 7 und 18. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will Beziehung und deshalb hat er uns in die Welt gesetzt, uns alle, die wir auch heute hier sind. 1. Mose 2, Vers 7 und Vers 18. Da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Tja, Adam hat das gemerkt, als er da war. Die Tiere hatten alle einen Partner, eine Partnerin. Das hat Gott wahrscheinlich auch so gewollt, dass ihm das auf einmal auffällt. Ja, ich brauche doch auch jemanden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Wörtlich, ich will ihm eine Hilfe schaffen, als sein Gegenüber, die zu ihm passt. Und wir lesen weiter, Kapitel 2, ab Vers 21. Da heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Gott, der Schöpfer, von Mann und von Frau, von der Frau. Wie gesagt, die Ehe geht zurück auf die Zeit im Paradies. Eine wunderbare Zeit. Wir haben gerade gelesen, die Frau wurde aus der Seite des Mannes geschaffen. Warum das Gott so gemacht hat? Es hat seinen Sinn. Aus der Seite des Mannes. Das bedeutet, und wir wollen das jetzt ein bisschen verstehen, dass sie gleichwertig dem Mann gegenübersteht. Sie ist gleich wertvoll, gleich wichtig, aber nicht gleichartig. Mann und Frau sind gleich und dennoch nicht gleich. Beide sind zum Ebenbilde geschaffen worden. So lesen wir das in 1. Mose 1, Vers 27. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Der Mensch ist also ein Abbild von ihm. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Das heißt, beide zusammen. Mann und Frau sind, möchte ich sagen, ja, eine Kopie Gottes. Beide zusammen. Das ist ein Wunder. Manchmal frage ich mich, wie sieht Gott aus? Aber alle Wesenszüge, die der Mann in sich trägt und die Frau in sich trägt, die Art unseres Seins, beides kommt von Gott. Und beide sind gleich wertvoll, gleich wichtig, gleichwertige Geschöpfe. Beide wurden zum Bilde Gottes geschaffen. Er schuf sie als Mann und als Frau. Wann beginnt eine Ehe? Ich möchte mit euch das ganz systematisch durchgehen. Ich glaube, dass wir da vieles wieder neu uns vor Augen führen müssen, weil in unserer Welt, in unserer Gesellschaft ein ganz anderes Denken immer stärker wird, was viel kaputt gemacht hat und kaputt macht. Und wenn wir auf Gottes Bestimmung uns konzentrieren, dann machen wir es richtig. Dann machen wir es wirklich richtig. Wann beginnt eine Ehe? Es heißt in 1. Mose 2, Vers 24, ich habe diesen Text ja auch an die Leinwand gebracht. Ihr könnt ihn aber auch bei euch in der Bibel nachlesen. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Wann beginnt die Ehe? Wo beginnt sie? Wie beginnt sie? Ich denke, dieses Bibelwort gibt uns schon eine ganz klare Auskunft. Wie es zur Ehe kommt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ich möchte mal hier schon stehen bleiben. Das bedeutet letztlich, wenn er ein Mann geworden ist, wenn sie eine Frau geworden ist, dann ist die Reife da. Wenn er noch Jugendlicher ist, ist es noch zu früh. Wenn sie noch ein Kind ist, ist es auch zu früh. Manchmal werde ich so gefragt, ja, ab wie vielen Jahren darf man denn heiraten? Gibt es da ein Alter? Nein, wir lesen das in der Bibel nicht. Wir lesen nur, wenn er Mann geworden ist, sie Frau geworden ist. Das kann mit 19 sein, vielleicht auch erst mit 25, mit 27. Bei mir war es sehr spät. Ich bin ein Spätzünder. Manche sind auch Frühzünder. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ich möchte das so darstellen. Es sind im Grunde drei Schritte. Wir lesen hier vom Verlassen. Das ist die Loslösung vom Elternhaus. Es ist ganz normal, dass Kinder sich abnabeln von zu Hause. Fällt allen Eltern schwer. Sie wollen immer, dass der Sohn und die Tochter für ewig zu Hause sind. Und wenn sie dann gehen, dann tut es weh. Eigenartig. Ich möchte immer, dass die Kinder klein bleiben, jung bleiben, mich umarmen, ich sie umarmen kann. Aber meine Tochter sagte mir auch mal, jetzt ist Schluss mit Kuscheln. jetzt hier mit Äffchen spielen. Ich wollte es weiter. Sie sagte nein. Sie mochte das nicht mehr. Verständlich. Loslösung vom Elternhaus geschieht Schritt für Schritt. Wir haben gelesen, sie werden sich miteinander verbinden. Und dieses Miteinander verbinden werden war und ist immer ein öffentlich-rechtlicher Akt gewesen. Es geschah immer in der Öffentlichkeit, für die ganze Gesellschaft. Es war sicherlich eine und ist eine Privatentscheidung, aber wurde immer öffentlich vollzogen, öffentlich-rechtlich. Lesen wir im Alten Testament, im Neuen Testament. Es war immer ein Bund. Ein öffentlich geschlossener Bund. Und wir lesen im Neuen Testament, und das ist für mich ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, da heißt es für uns heute, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Und somit, dieser öffentliche Akt geschieht dann öffentlich vor dem Standesamt. Gab es damals nicht, aber es geschah auch öffentlich, rechtlich, nicht nur privat, nicht mit einer Feier nur. Das können wir nachlesen. Und was machen wir im Gottesdienst? Warum machen wir das eigentlich im Gottesdienst auch? Ist ja auch so eine Frage. Im Gottesdienst beten wir für das Paar, um den Segen Gottes, für ihre Ehe. Geschlossen ist sie schon. Sie haben es öffentlich gesagt. Da hat Gott auch zugehört beim Standesamt. Bist du bereit? Ein öffentliches Bekenntnis. Aber in der Gemeinde bitten wir um Gottes Segen und beten darum, dass Gott diese beiden Menschen führen und leiten möge. Und das ist auch gut so. Muss nicht sein, ist aber gut. Und dann lesen wir, sie vereinen sich, sie werden ein Fleisch, so sagt es das Wort Gottes. Das geschieht körperlich, seelisch, geistig, durch den Geschlechtsakt. Sie verbinden sich ganz und gar auf allen Ebenen. Das will Gott, Einheit, Einssein. Die Eheschließung. Ich möchte mit euch das Wort Gottes lesen aus Maleachi Kapitel 2, Vers 14. Maleachi Kapitel 2, Vers 14. Die Eheschließung, wie wird sie bezeichnet in der Bibel? Ein anderes Wort Gottes, Maleachi 2, Vers 14. Hier steht, ihr aber sprecht, warum das? Gott sprach also zum Volk Israel, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Hier wird der Ehebund von Gott als Bild benutzt für seine Beziehung zum Volk Israel. Aber es ist ganz interessant, dass Gott diesen Vergleich hier nimmt, diese Parallele. Gott sagt hier, ich war im Grunde mit dir, ja Israel, du bist meine Freundin, von Anfang an hatten wir diesen ganz engen Bund, aber dann bist du mir untreu geworden, das ist nicht gut. Ich hatte mit dir diese Lebensgemeinschaft geschlossen. Ja, Gott hatte sich mit seinem Volk verbunden. Das lesen wir im Alten Testament. Ihr seid mein Volk, ich liebe euch, ich stehe zu euch. Aber wir wissen selbst aus dem Alten Testament, dass das Volk Gottes oftmals fremdgegangen ist. Ich will es mal so ausdrücken. Sie haben sich von Gott distanziert. Und das wollte Gott nicht, das hat ihn sehr traurig gestimmt. Die Eheschließung ist also ein Bund. Das Ehegelübnis gilt Gott und dem Ehepartner gegenüber. Wenn wir dieses Versprechen ablegen, hört Gott zu. Der Ehepartner hört auch zu, Zeugen hören auch zu. Das ist wichtig für uns. Das heißt, diese Entscheidung soll geankert werden. Die soll so fest wie möglich von Anfang an geschehen. Es ist auch eine lebenslange Verbindung. Wir werden das auch lesen, die Gott gewollt hat, wenn Menschen zueinander Ja sagen. Und Gott sagt auch, und das werden wir auch gleich lesen, dass sein Nachfolger sich auch einen Nachfolger suchen soll. Der Gläubige soll sich auch mit einem gläubigen Menschen verbinden. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch ganz neu, aber wir lesen schon im Alten Testament, 2. Mose 34, Vers 15 und 16, da sagte Gott damals seinem Volk, allen Israeliten, hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zur Frau nehmest und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Das hat Gott wirklich so gesagt. Er sagte seinem Volk damals, heiratet nur unter euch. Schielt nicht auf die Frauen und Männer aus den anderen Völkern. Nicht, dass sie abgewertet wurden, aber sie glaubten nicht an Gott. Und Gott wusste ganz genau um die Gefahr des Abfalls, der Trennung von ihm. Wir lesen auch im Neuen Testament, 2. Korinther 6, Vers 14 und 15, da sagte Paulus, zieht nicht am fremden Joch, das heißt am andersartigen Joch, mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Das ist Gottes Plan. So wie du glaubst, soll auch dein Lebenspartner an mich glauben. Die gleiche Basis, die gleiche Grundlage. Gottes Plan. Ellen White schrieb, und sie schrieb dazu auch ernste Worte, sie schrieb in den Zeugnissen Band 1, wer sich zur Wahrheit bekennt, tritt den Willen Gottes mit Füßen, wenn er sich mit einem ungläubigen Partner vermählt. Hunderte haben infolge ihrer Verheiratung mit unbekehrten Menschen Christus und den Himmel geopfert. Nicht alle haben das gewusst und auch in dieser Weise eine Entscheidung getroffen. Wir können da auch um Vergebung bitten, wenn wir es nicht gewusst haben. Aber wir sind ja heute hier, um Gottes Plan kennenzulernen. Sein Plan für die Ehe, für das Glück. Und wir wollen ja auch den Segen Gottes erleben. Die Ehe, ein wichtiges Wort jetzt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 25 bis 33. Epheserbrief, Kapitel 5. Die Verse 25 bis 33. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So, schreibt Paulus, sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diese Texte lest oder auch diesen Text im Neuen Testament. Das sind ja ganz persönliche Worte. Da stelle ich dann schnell fest, ich habe es nicht immer richtig gemacht. Wir haben viele Männer hier in diesem Saal. Wenn ich euch so persönlich fragen würde zu Hause, habt ihr es immer richtig gemacht? Ich glaube, mancher würde mir sagen, Bernd, du, da sitzen wir in einem Boot. Ich habe vielleicht nicht immer so selbstlos geliebt. Was ich tun soll? Denn die Ehe lebt von der Liebe, von der Hingabe. Was haben wir hier gelesen? Die Grundlage ist die gegenseitige Liebe. Der Mann soll seine Frau lieben. Von ganzem Herzen und auch die Frau soll ihn auch achten und lieben. Beide sollen einander die Liebe schenken, beide. Das ist ganz wichtig. Keiner soll sagen, ja, gib du mir alles, was ich brauche. Ich habe die Bedürfnisse und Und ich bin da so ein Geizhals, sage ich mal. Das will Gott nicht. Manchmal sind wir geizig. Wir denken nur an uns. Ich bin manchmal ein Egoist. Du darfst nicken, Petra. Die Vergangenheit hat es gezeigt. Ich war es manchmal. Nicht immer sind wir so selbstlos, wie wir selbstlos sein sollen. Und geben die Liebe, die wir einander geben sollen. Aber das ist Gottes Plan. Gott sagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wir kommen zu kurz. Wie gut, dass wir die Vergebung haben. Auch darauf kommen wir noch. Ganz wichtig, weil wir oftmals versagen. Wir versagen. Und die Predigt soll heute dazu dienen, dass wir weniger versagen. Dazu lernen. Konsequenter das tun, was Gott sagt. Ja, Gott hat auch gesagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass ich als Mann immer das Sagen habe und die Frau ist nur so das ausführende Organ. Darunter leiden auch viele Frauen. Nein, der Mann hat die Leitungsaufgabe, die Verantwortung. Aber er muss nicht immer das letzte Wort haben. Jesus als Vorbild der Hingabe wird uns auch hier hingestellt. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Hingabe, das ist Liebe. Für sie da sein. Ich soll für sie da sein, sie soll für mich da sein. Und da ist Jesus wirklich das unüber, muss man sagen, ja, unüberbietbare Vorbild. Er hat alles gegeben, sein Leben, alles, hat seine Gemeinde geliebt und liebt sie. Und das Ziel, auch das Ziel der Ehe, besteht darin, dass wir beide, meine Frau und ich, dass wir beide Jesus immer ähnlicher werden. Das ist sein Ziel, sein Plan. Die Ehe ist also eine Schule der Heiligung, eine lebenslange Schule. Da muss man auch mal Strafarbeit machen. Da gibt es keine Noten, aber man ist nicht nach 8 oder 10 Jahren entlassen, sondern das ganze Leben dient dazu, dass wir einander näher zu Jesus bringen, weil wir unsere Fehler und Schwächen erkennen und uns gegenseitig auch helfen können. Die Folgen des Sündenfalls für die Ehe sind verheerend. Vorher gab es die völlige Offenheit und Harmonie im Paradies. Adam und Eva haben sich blendend verstanden. Da gab es keinen Schatten, der zwischen ihnen stand. Danach war der Egoismus da, der an die Stelle der selbstlosen Liebe trat. Bei Adam und auch bei Eva. Darum müssen wir alle kämpfen, dass wir diesen Egoismus nicht in uns groß werden lassen. Denn wir als Menschen haben wir die Neigung, egoistisch zu sein. Auch in der Ehe. Es gab dann Angst, Misstrauen, gegenseitige Anschuldigungen. Das war eine Folge. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Das heißt auch, die Ordnung musste von Gott neu geschaffen werden. Leitung, der Mann als Leiter der Ehe. Vorher schien es absolut gleich zu sein. So konnte es und würde es und sollte es funktionieren. Die Folgen des Sündenfalls, Mann und Frau, sind immer noch gleichwertig. Immer noch. Durch Unterordnung, wie gesagt, konnte die Eintracht bewahrt werden. Der Fehler des Mannes, Unterdrückung und Herrschsucht, das hat sich leider durch die Geschichte immer wieder bewahrheitet. Ich bin ja der Herr im Haus. So viele Frauen wurden missbraucht und unterdrückt. Das war nicht Gottes Wille. Aber es gibt auch einen Fehler, der sich leider auch bei manchen Frauen sich eingestellt hat. Die Auflehnung, die Rebellion. Und ich denke auch, dass heute zum Teil in der Emanzipationsbewegung auch ein falsches Denken stark geworden ist. Dass das nicht Gottes Wille ist. Auflehnung, die erste Geige spielen zu müssen. Die Lösung, in einem Buch von uns, was wir als Adventgemeinde rausgeben, heißt es, das Wesen einer harmonischen und christlichen Ehe liegt wie schon vor dem Sündenfall in der Selbstverleugnung. Ich soll mich zurücknehmen. Gegenseitige Zuneigung soll die Partner festigen, sodass jeder auf das Wohlergehen des anderen bedacht ist. Beide sollen zu einer Einheit verschmelzen, ohne dass einer die ihm von Gott geschenkte Persönlichkeit preisgeben muss. Gegenseitige Zuneigung, Selbstverleugnung, das ist eine schwere Schule, das ist nicht einfach. Ich bin ganz anders geneigt. Ich habe eine andere Neigung. Ich denke in erster Linie an mich. Du denkst wahrscheinlich auch in erster Linie an dich. Aber dann funktioniert es nicht. Wenn ich mich zurücknehme, an das Glück des anderen denke, wenn sie sich zurücknimmt und an mein Glück denkt, schon harmonieren wir. Klappt es, funktioniert es. Gott will diese Einheit und will nicht, dass wir über den anderen herrschen. Er will auch nicht, dass wir unsere Persönlichkeit aufgeben. Wir bleiben und sollen auch so bleiben, wie wir sind. Das hat Gott so gewollt, diese Vielfalt. Ja, aber da gibt es ja ein trauriges Kapitel. Das Kapitel der Scheidung. Was hat denn Jesus dazu gesagt? Matthäus 19, Vers 6. Jesus sagte, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So steht es im Neuen Testament. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das heißt, Gott verbindet Menschen, er legt ihnen die Liebe ins Herz. Und an dieser Liebe und mit dieser Liebe muss gearbeitet werden. Das ist Kapital, das muss vermehrt werden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Heute ist es leider so, dass fast jede zweite Ehe geschieden wird. Vor Jahren noch war es jede dritte, jede vierte Ehe. Das ist traurig. Das tut mir unwahrscheinlich weh. Was Gott sagt, Gott verbindet Mann und Frau. Es ist nicht der Sexualakt, der die beiden Menschen zusammen verbunden hat für immer. Es ist die Liebe. Dazu gehört auch die Sexualität, keine Frage. Ist etwas Wunderschönes, Gottgewolltes. Aber die Liebe, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, die soll auch das ganze Leben bestehen. Und diese Liebe kann Gott nur schenken. Die will er auch schenken. Gott betrachtet die Ehe als unauflösbar. Das ist sein Plan. Von Anfang an. Scheidung. Was hat Jesus gesagt? Wir haben unsere Bibel dabei. Wir wollen das auch lesen. Matthäus 19, die Verse 7 bis 9. Matthäus 19, die Verse 7 bis 9. Ja, Herr, dein Wort ist Licht auf unserem Wege. Dein Wort ist die Orientierung für uns. Dein Wort zeigt uns, wie es richtig geschehen soll. Was hat Jesus gesagt? Matthäus 19, ab Vers 7. Da fragten sie ihn, die Pharisäer, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Was bedeutet das eigentlich? Und jetzt fällt es mir schwer, darüber zu sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe diesen Text mal näher untersucht. Wörtlich heißt es, wer sich von seiner Frau scheidet, und zwar nicht aufgrund von Hurerei, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das heißt, Ehebruch geschieht dort, wo einer in der Ehe eine neue Beziehung eingeht, eine sexuelle Beziehung, und in dieser Beziehung auf Dauer bleibt. Wenn das geschieht, was nicht geschehen soll, wäre es natürlich das Beste, wenn man das eingesteht und bekennt und wieder in Ordnung bringt. Aber wenn der andere dabei bleibt, dann wäre ich frei und könnte ich mich scheiden lassen und wieder neu heiraten. Es gibt im Grunde nur diesen Grund. Wenn der andere untreu ist, dürfte ich mich scheiden lassen und neu heiraten. Sonst gibt es keinen Grund. Oder der andere stirbt, dann dürfte ich auch wieder neu heiraten. Alle anderen Gründe, die es so gibt, naja, gefällt mir nicht mehr oder wie auch immer, wir verstehen uns nicht. Ich weiß, menschlich wird dann gehandelt, aber aus der Sicht Gottes her soll es nicht sein. Fremdgehen auf Dauer ist nicht in Ordnung. Da brauchen wir vielleicht die Vergebung. Gott ist ein guter Gott. Gott vergibt jede Sünde. Das werden wir gleich auch noch beleuchten. Wie ist das mit der Wiederverheiratung? Wenn wir diese Texte lesen, Lukas 16 und Matthäus 5, geben sie Folgendes wieder. Wer sich scheidet von seiner Frau, das heißt, man scheidet sich einfach und heiratet eine andere, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Wer sich von seiner Frau scheidet, der macht, dass sie die Ehe bricht. Das heißt, dann führe ich den Partner vielleicht auch in einen Ehebruch hinein, weil der ist ja auch alleine. Er soll nicht alleine sein, wenn ich das einfach mache. Nicht im Sinne Gottes. Wer eine Geschiedene heiratet, bricht auch die Ehe. Naja, ich trenne mich, heirate wieder neu. So unser einfaches menschliches Denken Ich kann verstehen, das ist so menschlich. Es ist ja auch nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber wir müssen hier genau verstehen von der Heiligen Schrift, was Gott sagt. Was Gott sagt. Im 1. Korintherbrief Kapitel 7, ihr könnt das für euch zu Hause nachlesen. Ich gebe jetzt mal das Extrakt dieses Textes wieder. Was gilt für Geschiedene? Wer ohne biblischen Scheidungsgrund geschieden ist, hat drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Er bleibt ohne Ehe, weil was er getan hat, ist ja nicht in Ordnung und einfach weitere Entscheidungen treffen, wäre nicht in Ordnung. Oder er versöhnt sich mit dem Ehepartner, das ist die beste Lösung. Und es gibt immer einen Weg zur Versöhnung, wenn man will. Es gibt einen Weg, Gott kann auch neue Liebe schenken, es kann auch Verhaltensänderung geben. Oder er heiratet nach dem Tod oder Ehebruch des Ehepartners. So lesen wir es dort in 1. Korinther 7. Wie gesagt, schaut euch diese Texte zu Hause an, durchdenkt sie. Ja, und was ist, wenn ich gesündigt habe? Vielleicht habe ich ja Unzucht begangen. Vielleicht habe ich einen ungläubigen Partner geheiratet. Vielleicht habe ich auch neu geheiratet gegen Gottes Willen. Mein Gewissen sagt es mir, vielleicht sagt es dir dein Gewissen auch heute, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, war nicht richtig. Was soll ich denn tun? Ich möchte dir sagen, es gibt immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen. Wenn du etwas in Ordnung bringen kannst, bring es in Ordnung. Entschuldige dich beim Partner, bei Gott, geh da auf deine Knie. Gott vergibt jede Sünde. Gott vergibt jede Sünde. Ich wiederhole das nochmal. Gott vergibt jede Sünde. Die Sünde der Unzucht kann Gott vergeben. Die zweite Sünde auch, die Sünde der Wiederverheiratung, wenn es nicht in seinem Sinne war. Gott vergibt jede Sünde. Satan verführt uns ja zur Sünde. Es heißt im Neuen Testament, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist für mich ein Lieblingstext des Neuen Testamentes. Ein Wort Gottes, was meinem Leben unwahrscheinlichen Aufschwung gibt, dass ich einfach wissen darf, was immer ich verkehrt gemacht habe in diesem Bereich. Und ich weiß, dass der eine oder andere da Fehler gemacht hat, vielleicht aus Unkenntnis heraus. Ich habe das gar nicht gewusst, Bruder Wutzi, was du uns da für Texte zeigst. Kann ja sein. Wir wachsen ja auch Schritt für Schritt in dem, was Gottes Plan ist. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht in der Vergangenheit, wie auch immer. Du kannst heute auf deine Knie gehen und sagen, lieber Gott, jetzt habe ich das erkannt, ich wusste das nicht. Hätte ich damals vielleicht anders gemacht? Es tut mir leid. Herr, nimm mir diese Sünde weg. Und Gott wischt diese Sünde hundertprozentig weg. Natürlich bedeutet das nicht, ich soll jetzt meine Ehe rückgängig machen. Wenn du geheiratet hast und es war nicht im Sinne Gottes, sollst du verheiratet bleiben. Und es ist Gottes Plan, dass du dann weiterlebst, auch in dieser Beziehung. Auch wenn das vielleicht nicht sein Plan von Anfang an war. Wir haben einen Gott, der Sünde vergibt. Und es gibt auch einen Neuanfang für Geschiedene und die in anderen Bereichen gesündigt haben. Das habe ich erlebt. Ich bin glücklich über diese Geschwister, die diesen Neuanfang gemacht haben. Ein schwerer Weg. Sie haben es bekannt, sie haben es sogar in der Gemeinde gesagt. Manchmal sind auch Geschwister aus der Gemeinde rausgegangen und sind dann wieder zur Gemeinde gekommen, haben sich auch wieder neu taufen lassen. Es ist möglich. Ich kann mit Gott neu anfangen, auch im Bereich der Ehe und in der Beziehung. Denn Gott möchte unser Glück. Was will Gott? Matthäus 22, Abvers 37 bis 39 lesen wir nun. Und jetzt wird es ganz praktisch. Matthäus 22, Abvers 37. Gott möchte wieder Risse verbinden. Das, was kaputt gegangen ist, wieder aufbauen. Und Jesus hat damals gesagt, Matthäus 22, Abvers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie macht man das denn? Also ich muss euch sagen, diese Liebe, die Gott in mein Herz hineingelegt hat und in das Herz meiner Frau, die bleibt da nicht so konstant. Ich muss Gott immer wieder darum bitten, Herr, füll mich neu auf mit deiner Liebe. Denn ich kann im Grunde nicht beständig und dauerhaft lieben. Ich kann es nicht. Ich will es, aber ich kann es nicht. Ich glaube, ihr stimmt mir damit überein. Weil Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Haltung. Gott will uns also diese Liebe schenken und Ehe hat sehr viel mit dem Gebet zu tun. Deshalb vertiefe deine persönliche Beziehung zu Gott. Wenn du Stabilität haben möchtest für deine Beziehung, zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu allen Beziehungen, dann ist es ganz wichtig, dass du Gott immer wieder um Hilfe bittest. Denn Satan ist stark und er ist geschickt. Er kennt unsere Neigung. Er weiß, was wir gesehen und erlebt haben. Er schlachtet alles aus, damit unsere Beziehung kaputt gehen soll. Und ich kann nur sagen, Herr, hilf mir. Gib mir doch deine Kraft. Gib mir deinen Blick. Lass mich mit dir verbunden sein. Und wenn ich mit Gott verbunden bin, das ist der beste Schutz. Die beste Grundlage, das beste Fundament für die Stabilität auch in meiner Beziehung zu meiner Frau oder als Frau zu ihrem Mann. Deshalb pflegt auch gemeinsame Andachten. Ich möchte euch das nahelegen. Ich weiß, worüber wir jetzt so sprechen, gemeinsame Andacht, was für ein Thema. Das haben wir doch schon tausendmal gehört. Ich auch. Aber wie oft versagen wir dort? Gott will mich ja ansprechen. Gott will mich ja erreichen. Gott will mir ja Einsichten geben. Und das gemeinsame Studium, die gemeinsame Andacht hat einen unwahrscheinlichen Wert in der Beziehungsfindung und in der Beziehungsstärkung zueinander. Das habe ich so erlebt. Erlebe ich immer wieder. Die Andacht mit meiner Frau zusammen verbindet mich nicht nur mit Gott, auch mit ihr. Pflegt gemeinsame Andacht. Morgens, abends, Freitagabend, am Sabbat, wann auch immer, im Urlaub, wo auch immer. Vergesst eure Bibel nicht. Betet miteinander und füreinander. Nimm deinen Partner mit seinen Fehlern an. Der Partner ist ja nicht der ideale Partner, habe ich gedacht. Hat meine Frau auch gedacht. Sie hat auch gedacht, ich bin der Traumprinz, ja. Ich bin es. Ich bin's nicht. Wir verändern uns auch. Wir bleiben nicht die gleichen. Ich bin nicht mehr 25. Sie ist auch nicht mehr 18. Trotzdem freue ich mich, dass sie so jung und hübsch aussieht. Und sagt mir auch, achte auf deine Kleidung, Frisur, schlaf länger, weniger Falten. Wichtig! Und dennoch sind Unvollkommenheiten da. Unvollkommenheiten, äußerliche Unvollkommenheiten, innerliche Unvollkommenheiten. Nimm sie an, mit ihren Fehlern. Wir werden erst vollkommen sein, wenn Jesus wiederkommt. Auf der neuen Erde. Erst dann. Erst dann. Vergiss dein Idealbild. Tja, diese Idealbilder werden uns vorgelogen nach Strich und Faden. Im Fernsehen, in der Werbung. Germany's Next Topmodel. Habt ihr schon mal die Sendung gesehen, ja? Du hast sie gesehen, nicht wahr? Ich auch, ja. Es wird uns immer nur der ideale Mann und die ideale Frau vorgestellt. Und die sind gar nicht ideal. Aber das prägt uns auch und dann schätzen wir auch unseren Partner so ein. Der muss dann auch so sein, der soll auch so sein. Wir übernehmen das. Was wir sehen, übernehmen wir. Vergiss dein Idealbild. Wir sollen zum Idealbild uns hin entwickeln mit Gottes Hilfe. Und man kann auch manches tun, man kann auch manches verbessern, innerlich, äußerlich. Das ist ganz normal, das ist auch gut so. Und dennoch, ideal sind wir erst im Himmel. Nehmt euch regelmäßig Zeit zum Gespräch. Nicht nur, was gibt's heute zu essen, schmeckt nicht. Wie auch immer, ihr kennt das auch, brauche ich nicht weiterführen. Rede nicht mit anderen über die Fehler deines Partners. Lobe doch deine Frau in der Gesellschaft anderer oder deinen Mann. Sprich über das Positive. Natürlich gibt es negative Dinge, keine Frage. Aber wollen wir das noch verstärken? Wir haben es in der Hand. Sage, entschuldige bitte. Ganz, ganz wichtig. Wo man eng miteinander zusammenlebt und zusammenwohnt. Geschehen Fehler. Da rutscht mir ein Wort raus. Verletze ich sie, verletze sie mich. Da sind Verdächtigungen vielleicht da. Ich habe etwas getan, das war nicht richtig. Es tut so gut zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist mein Fehler gewesen. Nicht um den heißen Brei rumreden. Ehrlich dazu stehen, als Mann und als Frau. Einander um Verzeihung bitten. Sei vergebungsbereit. Jede Ehe lebt aus der Vergebung. Aus der Gnade. Wir leben auch aus der Gnade Gottes. Wie oft hat Gott mir schon vergeben? Hunderte Mal. Bei bestimmten Dingen immer wieder. Er vergibt mir. Gott sei Dank. Mein Partner will mir auch vergeben und ich ihm auch. Sage deinem Ehepartner jeden Tag, dass du ihn liebst und was du an ihm magst. Man hat ja herausgefunden, dass man mehr kritisiert als lobt. Das ist so. habe vor kurzem auch gehört, da gibt es ja Studien drüber, das ist sehr interessant. Im Grunde sollte ich, wenn ich einen Kritikpunkt anspreche, erst 7-mal ein Lob ausgesprochen haben, ja, haben so Therapeuten herausgefunden, damit das richtig ankommt. Aber das Verhältnis ist manchmal ganz andersrum. Ne? Mehrere Dinge, die sage ich, das ist nicht gut und dies und das. Und dann rutscht mir auch mal so ein Lob noch raus. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Wir leben zusammen, wir geben einander alles, was wir haben. Und mit Lob und Wertschätzung geizen wir manchmal. So soll es nicht sein. Gib öfters nach. Wer gibt es bei euch immer wieder nach in der Ehe? Wenn du feststellst, das tut sie immer und du bleibst da so hart, denke, dann wird es Zeit, dass du mal öfter sagst, ich gebe nach. Okay, machen wir das mal so, wie du es willst. Manches muss ich auch hinnehmen. Gefällt mir vielleicht nicht hundertprozentig. Gut, dann gefällt es mir nicht hundertprozentig. Mach doch nichts. Gib öfters nach. Sei geduldig und nachsichtig. Ja, praktische Impulse möchte ich euch mitgeben. Denke nicht, du musst mich glücklich machen, sondern wie kann ich dich glücklich machen? Wie oft denke ich, ja, sie sollen mich glücklich machen. Soll immer auf meine Bedürfnisse eingehen. Ich soll auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wenn wir einander auf unsere Bedürfnisse eingehen, und ich kenne ja die Bedürfnisse meiner Frau, sie kennt auch meine, dann verstehen wir uns bestens. Dann sind wir so miteinander verbunden. Dann sind wir wirklich ein Herz und eine Seele. Wie kann ich dich glücklich machen? Brauchst du meine Hilfe? Was kann ich für dich tun? Sag das mal eurem Ehepartner. Was kann ich für dich tun? Was wünschst du dir heute Nachmittag? Was wünschst du dir morgen? Für die nächste Woche? Hast du irgendeinen Wunsch? Kann ich dich irgendwie glücklich machen? Und egal, was das kostet, dann kauf es. Geld ist sowieso nicht das Wichtigste. Geld ist nicht das Wichtigste. Dann kauf es. Nancy van Pelt, eine Eheberaterin, sagte einmal, ihr müsst sowieso bezahlen im Leben. Entweder zahlst du für die Scheidung oder für eine glückliche Ehe. Zahlen musst du sowieso. Habe ich nicht vergessen. Denk mal darüber nach. Du musst sowieso bezahlen. Geben. Du bekommst auch viel. Musst auch geben. Sollst auch geben. Wirst dadurch aber auch glücklich. Gib deinem Ehepartner kleine Geschenke oder große, wie auch immer. Nicht nur am Geburtstag. Lobe täglich. Lobe täglich. Sei mitfühlend. Es kann ja auch mal sein, dass einer krank wird, es nicht so gut geht. Mitfühlend sein. Meine Frau guckt mich schon wieder so an. Ich weiß, was sie denkt. Ja, ich habe es nicht immer richtig gemacht. Habe mich auch oft entschuldigt. Sei mitfühlend, wenn es dem anderen nicht so gut geht, wenn er sich nicht so wohl fühlt. Barmherzig sein. Jesus war sehr liebend und mitfühlend. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für deine Frau, für deinen Mann. Nehmt euch Zeit füreinander. Das ist das Kapital, das wir ausgeben. Wofür geben wir unsere Zeit aus? Öfters, glaube ich, muss mal der Fernseher ausgeschaltet werden und die Arbeit mal liegen bleiben und was weiß ich, vielleicht das Arbeitszimmer abgeschlossen werden, hat meine Frau auch schon mal gemacht. War auch mal gut. Hat sie den Schlüssel versteckt, ja, konnte ich nicht mehr ins Arbeitszimmer. Nehmt euch Zeit füreinander. Zeit ist nicht Geld, ist Liebe. Amen. Unser Vater im Himmel, unser Gott. Herr, wir möchten dir danken für dein Wort, das wir heute Morgen gehört haben. In der Sabbatschule und auch in der Predigt. Alle, die wir hier sind, hey, Herr Jesus, wir verspüren, dass dein Wort uns sehr nahe geht, dass du uns ansprichst. Wir verspüren Freude, vielleicht aber auch Schmerz in unserem Herzen, weil dein Wort unser Leben aufdeckt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir aus der Vergebung leben dürfen. Du hast uns deinen Plan der Ehe mit auf den Weg gegeben. Wir haben es richtig gemacht, vielleicht auch verkehrt gemacht. Du weißt es genau und wir selbst auch. Und ich möchte dich bitten, Herr, für unsere Ehen und Familien in dieser Gemeinde, für uns alle, die wir jetzt vor dir stehen. Herr Jesus, wir wollen uns ausstrecken nach vorne und auf dich hin. Wir wollen Liebe wirklich üben, wirklich tun, wie du es gesagt hast. Aber wir müssen ja auch bekennen, Herr, dass wir das nicht können. Wir brauchen die Hilfe von dir, die Hilfe deines Geistes. Und ich bitte dich darum, fülle du uns ganz neu mit dieser Liebe der Beständigkeit, mit Geduld, mit Frieden, mit Hingabe an den anderen und auch an dich. Herr Jesus, hilf du uns doch, dass wir einander wirklich annehmen, füreinander da sind. Öffne du auch unsere Augen, Herr Jesus, wo wir vielleicht nur uns selbst sehen, als Männer und als Frauen, nur unsere Bedürfnisse sehen, nur unsere Wünsche sehen. Bitte, Herr Jesus, wende du unseren Blick unserem Lebenspartner zu. Du hast ihn uns geschenkt, uns ihn an die Seite gestellt. Und wir sollen ihn glücklich machen. Und wir wissen auch, Herr, wenn wir geben, dann werden wir auch wieder bekommen. Ich bitte dich darum, stärke du unsere Ehen und Familien. Und ich möchte dich auch bitten für unsere jungen Menschen hier unter uns, die diese Entscheidung noch vor sich haben. Herr Jesus, lass sie auch deinen Plan erkennen und nach deinem guten Plan leben, damit ihr Leben nach deinen Weichen gestellt werden und sie in die richtige Richtung leben und Glück und Sieg und Segen erfahren. Darum möchte ich dich bitten. Ja, Herr, führe auch unsere jungen Menschen, dass sie deinen Willen tun und Freude und Frieden erleben. Amen. Gott mit euch, Gott segne euch und vergesst nicht, euren Zettel mit einer neuen Person gleich mitzunehmen.